Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da berichten wir heute über Bärenalarm an der Ostsee, stellen die Arbeiten an einem Früherkennungstest für Parkinson vor und gehen der Frage nach, inwieweit sich Kaffeesatz als Zusatzstoff für Biokunststoffe eignet. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Jemanden einen Bären aufbinden. Diese Redewendung verwendet man, wenn offenbar ist, dass jemand Lügen erzählt. Die Frage am heutigen Tag ist allerdings, kann oder muss man diese Redensart auch auf den folgenden Beitrag von Volker Mrazek anwenden? Denn es geht um merkwürdige und seltene Erscheinungen an der deutschen Ostseeküste, der Forscherinnen in Rostock jetzt genauer auf den Grund gehen.
Wenn man Bärbel Weidig trifft, bekommt man schnell das Gefühl, hier spinnt doch jemand. Seemannsgarn.
Also Seebären, die kommen in der Nord- und in der Ostsee vor.
Seebären, sind das nicht enge Verwandte der bulligen Seelöwen, zu Hause in fernen Ozeanen? Wie sollte es diese Exoten in die Ostsee verschlagen?
Die wurden 1756 das erste Mal beschrieben. Ich habe noch keinen wirklich erlebt. Seebären sind sehr selten.
Wissen deshalb nur wenige Bescheid? Naja, vielleicht auch ganz gut so, denn sicher sind Seebären dann eine geschützte Art.
Streng geschützt.
An dieser Stelle Schluss mit dem Bärenaufbinden. Bärbel Weidigs Interesse gilt nicht irgendwelchen Robbenarten, sondern der rauen See. Sie arbeitet beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und dort beim Wasserstandsdienst für die deutsche Ostseeküste. Und damit haben ihre Seebären dann auch zu tun. Mit plötzlichen Pegelsprüngen im Meer.
Der Begriff kommt aus dem Niederdeutschen von Bören. Und das bedeutet, die See heben.
Dass der Pegel an der Küste schnell steigt, kennt man von Tsunamis. Ganz ähnlich ist es bei einem Seebär. Nur wird der nicht durch Meeresbeben ausgelöst, sondern durch Luftdruckänderungen und starke Winde über dem Wasser. Und er ist auch bei weitem nicht so gewaltig. Dennoch sprechen Fachleute im Fall der Seebären ebenso von Tsunamis oder genauer von Meteo-Tsunamis, wie Bärbel Weidigs Kollegin Sandra Schwegmann sagt.
Ein Tsunami ist im Grunde eine Welle, die eben durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird. Und das ist ja auch hier so. Die Welle erreicht keine 30 Meter, aber international wurden 4,80 Meter durchaus schon erreicht. Bei uns an der Küste, an der Ostseeküste, sind sie zum Glück nur zwischen einem halben und einem ganzen Meter.
Schwegmann und Weidig gehören zu einer Arbeitsgruppe, die untersucht, wie häufig Seebären eigentlich an der Ostseeküste auftauchen und ob man sie vielleicht vorhersagen und vor ihnen warnen könnte, was bisher nicht geschieht. Beteiligt sind auch polnische Forscher. Seebären sind zwar harmlos im Vergleich mit verheerenden Geotsunamis, können aber durchaus Schäden verursachen. Der Spuk dauert meist nur Minuten, maximal 1-2 Stunden.
Also im Sommer kann natürlich ein großes Problem sein, dass die Strandkörper sehr dicht an der Wasserkante aufgebaut werden. Und wenn dann der Wasserstand sehr plötzlich steigt, kann man diese Strandkörper eben nicht mehr rechtzeitig wegholen und die werden dann überflutet.
Knapp 90 Zentimeter, so stark, kletterte der Pegel einmal binnen 2,5 Stunden vor Wismar. Das war bei einem Herbstseebär im vorletzten Oktober. Ab 100 Zentimetern spricht man eigentlich schon von einer Sturmflut.
Wir haben auch bei 60 bis 70 Zentimetern an einigen Küstenabschnitten Schäden durch Überschwemmung am Strand oder an den Orten, wo auch Leute wohnen, wo dann auch die Straßen gesperrt werden müssen. Und ein Problem für den Schiffsverkehr ist eben auch, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt, nicht aus Nord, sondern aus Süd.
Dann drückt er das Wasser von der Küste weg und die Welle bewegt sich Richtung offene See und nicht an Land.
Und da ist dann zu wenig Wasser unterm Kiel.
Kleine lokale Tiefdruckwirbel oder Gewitterfronten, die über die Küste hinwegziehen, dazu starke Luftdruckschwankungen und auffrischende Winde. Das sind die Zutaten für einen Wasserstandsstau. Und manchmal braut sich daraus dann ein Meteo-Tsunami zusammen, eine Mini-Sturmflut. Aber noch etwas kommt hinzu. Seebären zieht es in Meeresbuchten, wie Sandra Schwegmann sagt.
Wenn die Welle dichter an die Küste kommt, dann kann sie sich auftürmen. Und wenn sie dann noch auf eine Bucht kommt, wird sie auch von den Seiten eingeengt. Und dadurch kann sich das Wasser höher auftürmen. Seebären mögen Buchten.
Bisher haben die Forscherinnen nur die Daten der Pegelmessstelle in Warnemünde ausgewertet, doch weitere sollen folgen, denn sie würden gerne mehr über die genauen meteorologischen Bedingungen erfahren, unter denen sich Seebären an der Ostseeküste dann und wann blicken lassen.
Also dass wir die Zusammenhänge so weit erkennen, dass wir sie wenigstens kurzfristig vielleicht nicht unbedingt vorhersagen, aber dass wir sagen können, okay, es besteht die Möglichkeit, dass sich einer bildet.
Forscherinnen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock analysieren Mini-Tsunamis an der Ostseeküste. Volker Mrazek über Bärenalarm an der Ostsee. Wie kann Parkinson frühzeitig erkannt werden? Informatiker der Universität des Saarlandes haben eine Methode entwickelt, mit der man die für die Krankheit charakteristischen Moleküle im Blut aufspüren kann. Dazu haben die Bioinformatiker ein Computerprogramm entwickelt, das die spezifischen Biomarker der Krankheit im Blut nachweisen und deshalb diagnostisch von Bedeutung sein kann. Details von Christian Ignazi.
Mikro-RNAs, das sind kurze Abschnitte von Nukleinsäuremolekülen, die haufenweise im menschlichen Blut herumschwimmen. Weil diese Mikro-RNAs die Aktivität spezifischer Gene in unserem Erbgut regulieren, erlaubt ihre Konzentration Rückschlüsse, was im Körper gerade los ist. Der Anteil unterschiedlicher Mikro-RNAs im Blut liefert Indizien für den Gesundheitszustand eines Patienten. Andreas Keller, Professor für klinische Bioinformatik an der Universität des Saarlands, hat sich das zunutze gemacht, um Entzündungsreaktionen aufzuspüren, die typische Vorboten einer Parkinson-Erkrankung sind.
Das Immunsystem reagiert bei jeder Erkrankung und es reagiert auch unterschiedlich und unterschiedlich stark. Und wir verwenden das Immunsystem als eine Art Lautsprecher. Das heißt, wir versuchen, die molekulare Information, die in den Blutzellen gespeichert ist, die spezifisch für eine Erkrankung sein kann, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt abzufragen.
Andreas Keller und sein Team nahmen dazu Zellen aus Blutproben von Parkinson-Patienten, die luxemburgische Forscher gesammelt hatten, und gaben sie auf ein Hochdurchsatzmessgerät zur Analyse von Mikro-RNA, einen sogenannten Micro-Area-Scanner.
Wir haben ein Glaslight, das ungefähr so groß ist wie eine Briefmarke. Und auf diesem Glaslight sind 60.000 verschiedene RNA-Stretches abgebildet. Wir geben die Patientenprobe auf diese Briefmarke, auf dieses Glaslight. Und wenn ein passendes Gegenstück zu dem, was auf der Briefmarke drauf ist, gefunden wird, gibt es ein Lichtsignal. Und der Computer wertet das Lichtsignal aus und sagt, an dieser Position, die entsprechend dieser Mikro-RNA war, war viel vorhanden und bei einer anderen Mikro-RNA war vielleicht wenig vorhanden. Das heißt, die Lichtintensitäten, leuchtende Punkte, wandelt der Computer in numerische Werte um.
Die Bioinformatiker analysierten zahlreiche Blutproben, die Patienten in verschiedenen Stadien von Parkinson über die Jahre abgenommen worden waren. Mithilfe von Computern und maschinellem Lernen konnten sie in den Mikro-RNA-Konzentrationen Muster erkennen, die auf Parkinson hindeuten. Sogenannte Biomarker, erklärt Andreas Keller.
Die Forschungsergebnisse sind ein Set von ungefähr 15 Mikro-RNA-Markern, die wir dazu einsetzen können, eine relativ frühe Diagnose von Parkinson zu ermöglichen. Und die wir jetzt in einem klinischen Feldtest in Luxemburg und im Saarland weiter austesten möchten.
Dazu haben die Wissenschaftler ein Computerprogramm geschrieben, das die neu identifizierten Biomarker für Parkinson nutzt, um die Nervenkrankheit direkt in der Klinik rasch zu erkennen.
Wir haben Software entwickelt. Diese Software kriegt die 15 Expressionswerte der Mikro-RNAs, also die Höhen, wie viele dieser Mikro-RNAs im Blut der Patienten sind. Und daraus wird letzten Endes eine Wahrscheinlichkeit abgeleitet, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Proband Parkinson hat oder eben nicht.
Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass die charakteristischen Veränderungen der Biomarker schon in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung auftreten. Das neue Diagnosewerkzeug könnte im Prinzip also helfen, Parkinson deutlich früher als heute zu diagnostizieren, mit einem simplen Bluttest. Die Genauigkeit der Methode liegt derzeit bei gut 75%. Das heißt, in 3 von 4 Fällen wird eine vorliegende Erkrankung tatsächlich frühzeitig erkannt. Im Fall von Parkinson sei das ein guter Wert, betont Andreas Keller. Für praktische Anwendungen gibt es allerdings noch 2 große Hürden. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem gesunden Patienten fälschlicherweise Parkinson diagnostiziert wird, ist mit 20-25% noch viel zu hoch für den Einsatz in der Klinik. Denn bei Routinetests würden so massenhaft Gesunde verunsichert. Problem Nummer 2, da es für Parkinson bislang keine Therapie gibt, nützt eine zeitige Diagnose den Betroffenen bislang überhaupt nichts. Die Forscher hoffen aber, dass das neue Werkzeug dazu beitragen könnte, den Verlauf der Erkrankung besser zu verstehen und so künftig den Weg zu neuen Behandlungsoptionen weist.
Bluttest für Parkinson. Saarbrücker Forscherteam entwickelt neuen Ansatz für die Früherkennung von Parkinson. Ein Beitrag von Christian Ignazi. sie. In Europa sterben jedes Jahr mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit multiresistenten Keimen. Das Problem, viele gängige Antibiotika wirken nicht mehr so effizient wie früher. Das trifft auch auf Klebsiellen zu, stäbchenförmige Bakterien, die in der Lage sind, das Antibiotikum Albizidin zu deaktivieren. Forscher des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische Forschung des Saarlandes haben nun diesen Resistenzmechanismus mit atomarer Auflösung untersucht, wie Katrin Baumhöfer berichtet.
Kenne deinen Feind. Das Motto, so könnte man sagen, ist multiresistenten Bakterien und Forschern gemein. Die einen entwickeln immer neue Strategien, um zu überleben, und die anderen immer neue Wirkstoffe, um genau das zu verhindern. Bakterien sind äußerst einfallsreich, wenn es darum geht, sich gegen Antibiotika zu wehren. Jesko Köhnke, Strukturbiologe und Leiter einer Arbeitsgruppe am Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland, vergleicht ihre Abwehrmechanismen mit einer Festung.
Erstmal dicke Mauern, um zu verhindern, dass überhaupt was reinkommt, und Bakterien wenden diese Strategie auch häufig an. Dann kommt es manchmal rein, da gibt es dann den Verteidigungsmechanismus, sie möglichst schnell wieder rauszuschmeißen oder halt unschädlich zu machen. Dafür gibt es dann Enzyme, die Chemie mit dem Antibiotikum machen und es im Endeffekt einfach kaputt machen, verhindern, dass es noch was tun kann. Als letzte Möglichkeit gibt es dann, dass man den Angriffspunkt in der Zelle so verändert, dass das einfach dann nicht mehr angreifen kann.
Klebsiellen nutzen ein spezielles Eiweißmolekül, um Antibiotika unschädlich zu machen, wie die Forscher um Jesko Köhnke kürzlich im Journal of the American Chemical Society beschrieben haben. Das Protein bindet das Antibiotikum und hindert es daran, in der Bakterienzelle Schaden anzurichten. Herausgefunden haben die Wissenschaftler das, indem sie auf atomarer Ebene ganz genau hinschauten.
Wir benutzen Röntgenkristallographie. Das erlaubt uns, so ein Protein wirklich mit atomarer Auflösung darzustellen. Und das heißt wirklich, wenn es eine Reaktion gibt, dann sieht man das im Nachhinein natürlich auch, weil man dann sagen kann, das Sauerstoffatom hat sich von hier nach da bewegt und dadurch ist jetzt eine neue chemische Bindung entstanden.
Den Wissenschaftlern fiel auf, dass das Antibiotikum Albizidin vom bakteriellen Protein nicht nur gebunden, sondern auch chemisch verändert wird. Und zwar so, dass es dem Bakterium weniger anhaben kann. Und noch etwas sahen die Forscher.
In dem Moment, wo dieses Protein dann das Antibiotikum bindet, sucht sich ein anderes Protein, zweite Kopie, die das auch gebunden hat. Und die beiden tun sich dann zusammen, binden an DNA und sorgen dafür, dass erstmal mehr von sich selbst hergestellt wird.
Köhnke und seine Kollegen konnten zeigen, dass bei der Gabe von Albizidin das Gen mit dem Bauplan für das Bindeeiweiß nach 4 Stunden rund 3000 Mal häufiger abgelesen wurde als ohne Antibiotikum. Mit Albizidin in der Bakterienzelle passiert dort also zweierlei. Das Antibiotikum wird von einem speziellen Bindeeiweiß vorübergehend abgefangen und je zwei der Molekülverbindungen, die dabei entstehen, kurbeln dann die Produktion neuer Bindeeiweiße an. Ein Mechanismus, der sich selbst verstärkt und funktioniert, solange Antibiotikum in der Zelle ist. Alleine reicht aber auch das noch nicht für eine Resistenz.
Wenn man sich andere Systeme, die im Prinzip ähnlich funktionieren könnten, anschaut, sieht man, dass es nicht nur selbstverstärkend ist, sondern dass zusätzlich zur Selbstverstärkung auch noch ganz viele andere Sachen in der Zelle angeschaltet werden. Und das dann erst dazu führt, dass sich das Bakterium wirklich verteidigen kann.
Ein vielversprechender Kandidat, um die Verteidigungsstrategie der Klebsiellen zu überwinden, ist der Wirkstoff Cystobactamid. Er wird zwar auch von dem Eiweiß der Klebsiellen gebunden, allerdings ist diese Bindung deutlich schwächer als beim zuvor untersuchten Albizidin. Und, fast noch bedeutender, der Selbstverstärkungsmechanismus findet in diesem Fall nicht statt.
Wir wissen jetzt ganz genau, wie Bakterien mit so einer Art von Antibiotikum umgehen können, wie sie es binden können und wie sie es neutralisieren können. Aber wenn sie es nicht richtig binden können, dann wird auch dieser ganze Mechanismus nicht angeschaltet. Dadurch, dass wir genau wissen, wo welches Atom sitzt, können wir dann mit Chemikern uns das Antibiotikum angucken und sagen, wenn du da jetzt noch was ranbaust, eine Kleinigkeit, dann kann es nicht gebunden werden und dann umgehen wir diesen Mechanismus.
Die Tricks der Klebsiellen, wie es Bakterien gelingt, das Antibiotikum Albizidin zu deaktivieren. Ein Beitrag von Katrin Baumhöfer. Beim Kaffeeverbrauch führend sind nicht etwa Italien oder Spanien, sondern die nordischen Länder, an der Spitze Finnland mit 12 Kilo Rohkaffee pro Kopf und Jahr. Die deutschen Verbraucher lagen 2016 auf Platz 16 mit 5,5 Kilogramm. Der Kaffeesatz landet dort meistens in Verbrennungs- oder Biogasanlagen, im Kompost oder in der Biomülltonne. Andrea Hoferichter nun hat Forscher der Hochschule Hannover besucht, die testen, ob sich diese Kaffeereste als Zusatzstoff für Biokunststoffe eignen.
Dass Kaffeesatz eigentlich zu schade zum Wegschmeißen ist, steht außer Frage. Er taugt als Pflanzendünger, soll Schnecken vertreiben können und sogar den Geruch von Käsefüßen. Und offenbar eignet er sich auch als Farb- und Füllstoff für Biokunststoffe, also für Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zucker oder Mais. Forscher der Hochschule Hannover testen das gerade in einem staatlich geförderten Projekt. Sie nutzen dazu Kaffeesatz, der bei der Produktion von Instant-Kaffee anfällt und von einem Industriepartner zu feinen braunen Bröseln aufbereitet wird. Wie genau die Krümel in den Kunststoff kommen, erklärt die Ingenieurin Daniela Jahn in der Produktionshalle.
Das ist ein beheizbares System. Der Kunststoff wird aufgeschmolzen, durch Schneckenelemente weitergefördert. Durch weitere Dosierungszugaben kommen dann noch Kaffeesatz hinzu, vielleicht auch noch weitere Zuschlagstoffe, die wir benötigen, um einfach die Performance vom Kunststoff zu bekommen. Dann werden die Kunststoffstränge in ein Wasserbad geleitet und in einem Granulator klein gehäckselt, so dass wirklich diese kleinen Kunststoffpellets auch entstehen, die Kunststoffgranulate. Und die Kunststoffgranulate werden dann weiter im Spritzgießprozess zu Produkten verarbeitet.
Zum Beispiel zu Computermäusen, zu Linealen oder Autoteilen. Das Ziel des Projekts ist, Farb- und Füllstoffe, die üblicherweise aus fossilen Quellen stammen, durch das Biomaterial zu ersetzen. Mehr als 100 Kunststoffrezepturen haben die Forscher schon ausprobiert. Aus den Mischungen fertigen sie in der Regel erstmal flache Stäbe, die dann ein paar Härtetests bestehen müssen. Denn je nach Zielprodukt sollen die Materialien ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen.
Ist der Geruch da oder ist er nicht da, je nachdem, was gewünscht ist? Kann das Bauteil 5-mal vom Tisch fallen, ohne dass es kaputt geht? Kann ich es ganz oft auf- und zuschrauben, wenn Schraubdome mit vorhanden sind? Sowas wird dann gemacht zum Beispiel.
Wie gut sich der Kaffeesatz in das Material einfügt, hängt auch von den anderen Zuschlagstoffen ab, wie Weichmacher oder Substanzen, die für mehr Schlagfestigkeit sorgen sollen. Hier ist Jahn zufolge echtes Feintuning gefragt. Die Farbgebung wiederum wird vor allem vom Kunststofftyp und der Kaffeesatzdosis bestimmt. Mit verschiedenen Kombinationen konnten die Forscher schon glänzend braune, graue oder tiefschwarze Plastikteile herstellen.
Je nachdem, wenn man vielleicht noch Naturfasern hinzugibt, hat man dann wirklich einen schönen Faserlook auch noch dazu. Manchmal sieht man auch schön die kleinen Kaffeepartikel. Das ist natürlich gerade sehr schön, wenn der Endkunde dann auch sieht, was er da eigentlich letztendlich in der Hand hat.
Das ist übrigens auch der Fall bei den schwarzbraunen Kaffeetassen, die das Berliner Start-up Kaffeeform herstellt und auch schon verkauft. Während die Kaffeereste hier aber sozusagen in der Branche bleiben, wollen die Forscher aus Hannover ausdrücklich Rezepte für eine Massenproduktion und ganz unterschiedliche Anwendungen entwickeln. Entscheidend dafür ist, dass die Qualität der Rohstoffe stimmt. Deshalb, sagt Daniela Jahn, komme der Kaffeesatz aus privaten Kaffeemaschinen eher nicht in Frage.
Kaffeesatz ist nicht gleich Kaffeesatz. Die Bohnen unterscheiden sich. Es gibt verschiedene Arten von Bohnen. Es gibt verschiedene Röstgrade. Und allein diese Unterschiede bestimmen schon die Prozesse. Von daher ist es sehr schwierig, den Kaffeesatz aus dem Haushalt zu verwenden, weil da ist es einfach nicht mehr kontrollierbar, welche Sorte jetzt verwendet worden ist.
In ein paar Monaten wollen die Forscher erste marktfähige Kunststoffe aus Kaffeesatz und auch eine Ökobilanz dazu präsentieren. Wie diese ausfällt, wie teuer die neuen Biokunststoffe sein werden und wie gut sie bei den Kunden ankommen, das ist bisher allerdings reine Kaffeesatzleserei.
Eignet sich Kaffeesatz als Füllstoff für Biokunststoffe? Andrea Hoferichter hat Forschende der Hochschule Hannover besucht, die dies untersuchen. Und während wir jetzt zu den Meldungen kommen, beginnt an vielen Orten der Welt gerade der dritte Lauschangriff aufs All. Piotr Heller hat die Details und weitere Kurzinformationen aus der Wissenschaft.
Heute am 1. April startet nämlich die dritte Messperiode der Gravitationswellenforscher. Sowohl die beiden LIGO-Anlagen in den USA wie auch das Virgo in Italien nehmen wieder ihre Arbeit auf. Die Anlagen messen Gravitationswellen, die etwa bei der Kollision von schwarzen Löchern entstehen. Trifft eine solche Welle auf eine der Anlagen, verändert sie deren Länge minimal, was mit Hilfe eines Lasers registriert wird. Auf diese Weise hatte das LIGO-Observatorium im Jahr 2015 erstmals eine Gravitationswelle direkt nachgewiesen. Inzwischen verfügt es über neue Laser und Spiegel und misst damit noch genauer.
Mobile Röntgengeräte entlocken Wandmalereien ihrer Geheimnisse.
Und das ohne die Werke zu zerstören. Bisher muss man Proben nehmen, um etwa die Zusammensetzung der Farben prähistorischer Wandmalereien zu entschlüsseln. Forscher aus den USA haben auf einem Treffen der amerikanischen Chemischen Gesellschaft nun eine schonende Methode präsentiert. Es handelt sich um ein tragbares Gerät zur Röntgenfluoreszenzanalyse. Damit haben die Forscher bereits Malereien an den Schluchten entlang des Rio Grande untersucht, die vor 2.000 bis 4.000 Jahren entstanden sind. Die Wissenschaftler konnten mit ihrer neuen Methode bisher unbekannte schwarze Schichten unter den roten Pigmenten ausmachen.
Indien hat 29 Satelliten ins All befördert.
Die Trägerrakete hob heute vom Weltraumbahnhof auf einer Insel im Südosten des Landes ab. Wie Indiens Weltraumbehörde mitteilte, brachte sie einen knapp 440 Kilogramm schweren Satelliten ins All, der elektromagnetische Signale messen kann. Medienberichten zufolge soll er Radarstellungen feindlicher Staaten überwachen. Außerdem hatte die Rakete 28 Satelliten anderer Staaten an Bord. Der Start ist ein weiterer Schritt im ambitionierten Raumfahrtprogramm des Landes. Vergangene Woche hatte Premierminister Modi den erfolgreichen Test eines Abwehrsystems verkündet, bei dem ein Satellit im Orbit abgeschossen worden war.
Ein tragbares Gerät könnte Biopsien überflüssig machen.
Ein Forschungsteam aus den USA hat ein tragbares Gerät vorgestellt, das Blut kontinuierlich auf Tumorzellen untersucht. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Communications schreiben, könnten Organbiopsien bei Verdacht auf Tumore dadurch überflüssig werden. Tumore geben pro Minute mehr als 1000 Krebszellen in den Blutstrom ab. Bislang können diese aber nur schwer gemessen werden, denn eine einzelne Blutprobe reicht dafür nicht aus. Die Idee hinter dem neuen Gerät ist es, das Blut eines Patienten mehrere Stunden lang umzuleiten und durch das Gerät fließen zu lassen, welches wiederum nach den Tumorzellen fahndet. Die Erfindung könnte dabei helfen, Tumore zu entdecken und den Verlauf von Krebstherapien zu kontrollieren. Bislang wurde sie jedoch nur an Hunden getestet.
Sicherheitsforscher aus China wollen einen Tesla gehackt haben.
Die Experten des Keen Lab schreiben auf ihrem Blog, dass sie mittels eines Hackerangriffs die Kontrolle über ein Tesla Model S übernommen haben. Außerdem wollen sie den sogenannten Autopiloten des Autos reingelegt haben. Dazu hätten sie kleine Aufkleber auf einer Straße aufgebracht. Diese Aufkleber hätten das System zur Spurerkennung des Autos verwirrt und es dazu gebracht, automatisch auf die Gegenfahrbahn zu wechseln. Die Forscher haben den Test jedoch ohne Gegenverkehr durchgeführt.
Forscher haben Spuren vom Beginn eines Massenaussterbens entdeckt.
Vor 66 Millionen Jahren schlug ein Meteorit vor der Küste des heutigen Mexiko ein. Die Folgen des Einschlags lösten ein Massensterben aus. Heute berichten Forscher aus mehreren Ländern im Magazin PNAS, dass sie Fossilien von Tieren gefunden haben, die wahrscheinlich am Tag des Einschlags verendet sind. Die Wissenschaftler entdeckten die Fossilien im US-Bundesstaat North Dakota. Es handelt sich unter anderem um Fische, die von Flutwellen an Land gespült worden waren. In den Kiemen der Fische sowie in erhaltenem Holz fanden die Wissenschaftler winzige Glaskugeln. Sie sind beim Einschlag entstanden und regneten dann auf die Erde nieder.
Sternzeit, 1. April. Aus der DFVLR wurde das DLR. Vor 50 Jahren wurden einige Forschungseinrichtungen in der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt vereint. Die älteste Vorgängerorganisation ist die Aerodynamische Versuchsanstalt in Göttingen, die bereits 1907 von Ludwig Prandtl gegründet worden war. Zu den in der DFVLR zusammengefassten Instituten gehörte unter anderem auch das Flugfunkforschungsinstitut in Oberpfaffenhofen. Wissenschaftlich ging es um Satellitenmissionen zur Sonnenforschung, um Erdbeobachtung, die Entwicklung von Sensoren und Kameras, um robotische Systeme und vieles mehr. In den 70er Jahren gab es eine erste Ausschreibung für Wissenschaftsastronauten, die Experimente in dem in Deutschland gebauten Raumlabor Space Lab durchführen sollten. So flog 1983 Ulf Merbold als erster Bundesbürger mit einem amerikanischen Space Shuttle ins All. Während dies eine ESA-Mission gewesen ist, war die D1-Mission zwei Jahre später mit Ernst Messerschmidt und Reinhard Furrer ein Projekt der DFVLR. 1990 wurden einige Kompetenzen ausgegliedert. Die Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten DARA war nun für das Raumfahrtmanagement und die Vertretung bei der ESA zuständig. Weil sich dies nicht bewährt hatte, wurde die DARA bald wieder aufgelöst. So entstand 1997 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Bis heute sagen aber viele, die noch die DFVLR kannten, die und nicht das DLR.
Mit 5G und KI zur Industrie 4.0. Wirtschaft und Gesellschaft berichtet von der Hannover Messe. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.
Am 3. April feiern wir 30 Jahre Forschung aktuell. Feiern Sie mit und erzählen Sie uns, was Sie sich für die Zukunft unseres Wissenschaftsmagazins wünschen. Was gefällt Ihnen? Was sollte künftig anders werden? Mailen Sie uns Ihre Anregungen an 30jahreforschungaktuell@deutschlandfunk.de oder sprechen Sie uns auf Band unter der Telefonnummer 0221 345 345 3.